Wir müssen noch kurz warten, weil Andi hat noch den Mund voll mit Kram. Aber mach nicht,
wir haben nämlich bei der letzten Folge festgestellt, dass Kuchen während des Podcasts essen nicht unbedingt das Allerschlauste ist.
Mhm.
Deswegen machen wir es jetzt schnell vorher.
Mhm.
Schaffst es? Mhm. Schluck! Los! Schluck!
Immer ist was.
Der Podcast.
Mit Sarah von Neuburg,
Andreas Piasek
und Lars Christian Kader.
Und da ist schon wieder eine neue Folge. Guten Tag. Herzlich willkommen.
Da geht's, guck. Da hat der Andi seine Sprache wiedergefunden.
Ja.
Ja.
Ihr habt euch ja gerade noch über den traurigen Zustand unterhalten, dass Lars kein Smart-TV zu Hause hat.
Richtig.
Da könnte man ja meinen, so ein moderner, junger Mann, der irgendwas mit Medien macht und auch schon selbst mal im Fernsehen zu sehen war,
ja,
hat vielleicht so super ausgestattet alles, was man braucht.
Ja.
Aber du besitzt tatsächlich keinen Smart-TV.
Ich habe einen Fernseher aus dem Jahr 2008. Von der damaligen, den habe ich damals gekauft, weil da war auch irgendwie EM, WM, was war denn da 2008? Könnt ihr mal zurückrechnen. Oder 2007, nee, 2007, 8, irgendwas, da muss gewesen sein.
2008 so. War
ja.
EM.
Siehst du?
Bei 74,
ja. Da war 90, WM. 74 war,
2010 war WM, dann ja. War 2008 EM.
Genau. Und, den habe ich heute noch im Wohnzimmer stehen.
Ist auch witzig.
47 Zoll, auch so ein bescheuertes Maß. 47 Zoll gibt es überhaupt nicht.
Ich habe dir doch auch mal einen geschenkt.
Den habe ich im Schlafzimmer.
Und das war auch kein Smart TV?
Nee.
Ich bin immer so ein bisschen spät dran bei solchen Sachen. Ich kann mich noch daran erinnern, damals als das iPhone rauskam und schon die ersten Leute so Smartphones hatten, habe ich mir gedacht, braucht doch kein Mensch. Ich schreibe SMS, ich telefoniere. Da habe ich mir damals nochmals Nokia 6310i geholt mit Snake drauf.
Ja.
Und als es dann so mit Facebook losging, habe ich gesagt, ach, sowas brauchen wir doch nicht. Wir brauchen sowas.
Ja.
Habe ich dann auch irgendwann erst angefangen zu machen. Und bei Smart TV kann ich mich auch erinnern, war es ganz lange so, dass ich gesagt habe, hä, brauchen wir doch nicht. Internet mache ich im Internet, Fernsehen mache ich im Fernsehen.
Ja.
Ich bin nicht besonders visionär.
Ich auch nicht. Aber Andi schon, weil wir haben ja gerade auch schon, wir können ja, also wir haben ja gerade schon über Fernseher gesprochen und Andi hat gesagt, ja, brauchen wir einen neuen Fernseher. Und da habe ich gedacht, ja gut, aber der Fernseher, der hier hängt, sieht für mich jetzt so aus, als wäre er noch nicht so alt und doch relativ modern.
Ja, aber ich glaube, der ist auch schon 10 Jahre. Und ich muss
Ach,
eine
der
Sache.
Ist auch schon 10 Jahre?
Ja, ja, der ist auch. Also der hat schon,
der ist 10 Jahre alt.
3 Umzüge mitgemacht.
Und der ist ja von Sony.
Ja, aber das war damals auch, das war auch zu irgendeiner Fußball-WM, EM habe ich den gekauft. Und der ist über 10 Jahre alt.
Ich hatte schon einen Sony, da gab es doch gar keine Flachbildfernseher.
Also ich hatte bis vor 6, 7, ich weiß nicht genau, wann bin ich nach Leipzig gezogen? War
nicht.
Länger her.
Ja.
Also bis zu meinem Umzug nach Leipzig hatte ich nicht mal einen Flachbildfernseher.
Mhm.
Bis dahin hatte ich einen Röhrenfernseher, weil Andi Umzüge sagt. Und da war es dann eben auch so, dass ich gesagt habe,
das ist
okay,
die Hölle, das Ding zu
schleppen. Nochmal ziehe ich jetzt dieses Scheißding nicht um. Wenn ich jetzt umziehe, ist der richtige Moment gekommen, mir einen Flachbildfernseher zu kaufen. Und dann wollte ich damals meinen Röhrenfernseher, der immer noch top funktioniert hat, irgendwie loswerden und habe bei so Sozialkaufhäusern angerufen. Also ich wollte den verschenken, ne, weil ich wollte den nicht verschrotten, weil er noch funktioniert hat. Und den wollte damals schon wirklich kein Schwein mehr haben.
Hm.
Das ist schon krass, wie schnelllebig so die Zeit geworden ist. Also nicht mal geschenkt wollte jemand so einen Röhrenfernseher haben, der noch bei mir ewig stand.
Aber wisst ihr, was ich entwickle mich jetzt zurück quasi. Also weil ihr ja gerade auch sagtet, ne, dass ich ja immer versuche, irgendwie schon so ein neues Zeug irgendwie zu haben. Ich war damals auch, iPhone kam raus, weißt du, gleich zack zugeschlagen, obwohl das damals sündhaft teuer war und so.
Wie
alles gleich
die
gemacht.
Leute, die immer gleich alles so.
Early Adapter.
Ja.
So.
Early Adapter.
Und jetzt, ihr habt ja in der letzten Folge versucht, was aus mir rauszuquetschen, was meinen Urlaub anging.
Ja.
Und der war aber so unspektakulär, dass es leider völlig im Sande verlief. Und ich habe auch Folgendes gemacht im Urlaub. Ich habe auf meinem Telefon alle Social Media Apps gelöscht.
Was?
Und lese jetzt wieder in Papierform die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Das konservativste Blatt, was man sich überhaupt vorstellen kann. Und es ist unglaublich beruhigend für die Nerven. Weil du nicht konfrontiert bist mit irgendwelchen Meinungen von irgendwelchen Leuten, die eigentlich gar kein Wissen haben.
Man hat erstmal die Chance, sich eine eigene Meinung zu bilden, ja, weil man lässt sich, glaube ich, schon sehr beeinflussen von Kommentaren.
Ja, Moment mal, hast du das nur gelöscht wegen dem Urlaub und dann wieder drauf gemacht oder bist du jetzt vollkommen
online-abstinent? Ich habe zumindest die Apps weg. Also man kann jetzt immer noch, ich habe meine Accounts aber nicht gelöscht, man kann jetzt immer noch über den Browser zugreifen, aber die Hemmschwelle ist sozusagen erstmal größer.
Das ist ja so, man scrollt ja so durch sein Handy ohne richtigen Plan und dann
genau.
Drückt man halt Instagram auf und ja, mal gucken, was da jetzt so ist, ne?
Und ich muss sagen, was in der FAZ, also die Frankfurter Allgemeine Zeitung, eine sehr der konservativsten Blätter, die man sich vorstellen kann, was besonders lesenswert ist, ist die Todesanzeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das so auf dem Schirm
Professor habt. Professor Dr. Schnödelmann, genau, von der ja IG, von der Degussa AG.
Genau. Also ich habe eine, habe ich jetzt auch nochmal hier exemplarisch. Ne? Ich meine, normale Todesanzeigen sind ja sowas wie ein gutes Herz hört auf zu schlagen.
Ja. Ne?
Unser Papa und so.
Denken wir an uns.
Und in der FAZ muss man zum einen wissen, dass wenn dort jemand stirbt, ist die ganze Seite voll mit riesigen Anzeigen, weil sozusagen die Bundesregierung, die Landesregierung ist.
Wichtige
so,
Menschen.
Ne? Okay. Und hier ist eine auch, ne? Da steht dann drüber: Gott dem Allmächtigen hat es gefallen, mein und dann geliebten Mann, unseren Onkel, Großvater, seine Durchlaucht, Heinrich Fürst zu Fürstenberg, wohl vorbereitet mit den Sakramenten unserer heiligen Kirche in seine Herrlichkeit heimzurufen. So, ne? So schreibt man das.
So herzlich ist, glaube ich, mein Vater auch.
Und daneben ist dann nochmal eine Anzeige vom Arbeitgeber, ne, von seiner Durchlaucht Heinrich Fürst zu Fürstenberg,
ja,
wo auch nochmal, also sehr schön drunter steht, sein Urteilsvermögen und seinen freundschaftlichen Rat haben wir stets geschätzt. Seine besondere Persönlichkeit und menschliche Größe haben wir bewundert. So, und jetzt kommt's. Privatbankiers, also Arbeitgeber, ne, Johann Bärenberg, Gosler und Kugger G, Privatbankiers seit 1590.
Alter, voll.
Aber das erinnert mich doch sehr an Sarahs Familie, muss ich sagen. Bei euch steht doch so ähnlicher Kram, oder?
Also, naja, das Lustige ist ja, dass natürlich dieser Generationswechsel so stattfindet, glaube ich, einfach momentan in vielen Familien. Und da vermischen sich dann noch so althergebrachte Denkweisen und Formalitäten. Das passt eigentlich gar nicht mehr zu dem, wie die Leute sind. Also wenn mein Papa zum Beispiel Post bekommt und meine Mutter, dann steht da IHSH, ihre Hochwohlgeboren, seine Hochwohlgeboren.
Aber angemessen. Angemessen.
So. Und dann weißt du halt, wie wir so sind, da denkst du so, ah ja, okay, gut. Also Geburt ist halt auch nur das eine.
So.
Aber ich finde es interessant, dass Andi ein bisschen Abstand nimmt zu diesen ganzen sozialen Medien. Ich habe nämlich einen ganz großen Bericht gesehen über das Glück im Laufe des Lebens. Und es gab ja ganz lange die U-Form. Also es war irgendwie ganz klar, junge Menschen sind sehr glücklich. Dann kommt ein krasser Absturz. Du bist so zwischen 30 und 50 am unglücklichsten. Ich glaube so zwischen 40 und 50 am allerunglücklichsten. Und dann steigt das wieder an, so die Glückskurve. Das liegt natürlich an den Erwartungen, ne? Zwischen 30 und 50, dass du wahnsinnig gestresst, eingebunden ist. Ne? So. Und das hat sich total umgekehrt, und zwar nicht erst seit Corona. Das ist wohl was ich schon länger feststellen können, dass junge Menschen nicht mehr glücklich sind. Also so wie das bei uns war, dass die irgendwie so ein bisschen arrogant waren und größenwahnsinnig. Das können die alles gar nicht mehr entwickeln, was aber ein wahnsinnig wichtiger Teil dieses Glücks ist, dass du dich einfach super geil findest. Aber die können sich gar nicht mehr super geil finden, weil die permanent in einer krassen Konkurrenzsituation sind und sich permanent vergleichen. Und das ist, glaube ich, für uns alle ein Problem, auch wenn du älter bist, aber für junge Menschen natürlich noch ein viel größeres Problem, weil normalerweise hast du deine Figur und deinen Lifestyle irgendwie mit Tina aus der 3B verglichen. So, und da war die vielleicht ein bisschen geiler, aber naja, war alles irgendwie verkraftbar. Und jetzt sind die ja durch die sozialen Medien jeden Tag mit Menschen in Kontakt oder sehen die aussehen, ein Leben haben, was sie niemals erreichen werden und können, und vergleichen sich mit denen. Und deswegen sind junge Menschen heutzutage, also wohl nur ein Ding, es geht schon auch um die Situation in der Welt, Krisen und Ängste und so, ne? Aber das fand ich schon interessant, weil wenn das bei jungen Menschen so durchschlägt, muss man sich immer fragen, wir setzen uns dem ja alle aus.
Jetzt weiß ich, was ich im letzten Podcast vermisst habe. Hm? Die Sozialpädagogen-Rubrik von Sarah. Da war sie ja jetzt, aber Gott sei Dank ist sie noch gekommen. Soll man da jetzt was zu sagen? Allgemeine Online-Kritik.
Ich habe doch nur gesagt, was ich für einen Beitrag gehört habe, und das ist mir einfach sehr eingeleuchtet.
Ja.
Da fällt mir ein, es gibt, im, weil du das gerade sagst, na, wir haben ja immer so einen psychologischen Teil auch im Podcast. Ja,
so würde ich, so kann man ihn auch nennen.
Und es gab Feedback sozusagen von einer Bekannten von mir aus Halle, die tatsächlich auch Psychologin ist. Sagte, auf den vorletzten war das, glaube ich, als es um deine Thailand-Pläne ging.
Ja, was? Aha.
Und sie sagte...
Ist die Psychologin oder Psychiaterin?
Psychologin.
Ah, das ist natürlich schlecht, die kann nichts verschreiben.
Das weiß ich, ja, wahrscheinlich nicht, ja. Das aber die hat da bestimmt Connect. Pass auf, also wenn sie zuhört, sie weiß ja, wer sie ist. Ich sag uns doch mal kurz Bescheid, was du verschreiben kannst.
Ja.
Aber sie sagte, ach, weißt du, das mit Lars und diesem Wunsch, dann nach Thailand auszuwandern, das ist ganz süß zu hören, dass der Lars auch so seine kleinen Tagträume hat, die nie in Erfüllung gehen werden.
Sie ist nämlich Psychologin und Wahrsagerin.
Sie sagte noch, aber der Lars, ne, der ist psychisch wirklich völlig unauffällig.
Ach, gut.
Wobei ich dann auch kurz nachdachte und dachte, warum betonen Sie, dass es Lars ist? Sarah und ich, was ist mit uns? Ne?
Wir können aber
Lars, glaube ich, wirklich einer der gesündesten ist. Also sage ich ja auch immer. Deswegen habe ich ja gesagt, dass er Life-Coach werden soll. Weil ich auch, wenn du so nah an jemandem dran bist, wie ich an Lars, und alles mit ihm teilst über so viele Jahre und du wirklich denkst, fuck, der hat das irgendwie echt im Griff, Dinge. Und ich glaube, hauptsächlich liegt es daran, dass Lars sich so, wie nennt man das jetzt, so zumachen kann. Also er muss nicht alles so an sich ranlassen. Und das meine ich jetzt gar nicht. Und ich glaube, viele, die jetzt irgendwie nur kurz mit uns zu tun haben, die denken irgendwie, Lars ist uninteressiert, Lars ist arrogant. Aber der hat einfach einen gesunden Filter. Also er interessiert sich. Ich glaube, manchmal wirkt er dann vielleicht auch so ein bisschen, wie soll ich das jetzt nennen, so ein bisschen grob. Aber während ich schon genau weiß, das ist die Empfindlichkeit von dieser Person, das ist die Empfindlichkeit von dieser Person, hat es Lars überhaupt nicht mitgekriegt, weil er sich da irgendwie...
Da meldet sich einmal eine Psychologin aus Halle und schon springt ihr da drauf an. Ja, und wirklich in so einer Geilheit fangt er jetzt an, hier euch darüber
voll Gedanken.
Weil, wisst ihr, aber sie hat schon recht, ne? Dieses, was nie in Erfüllung gehen wird, ist natürlich schon eine verrückte, ich sag mal, Interpretation meiner Pläne. Ich habe ja auch nie gesagt, dass ich auswandern will. Ich sag's nochmal so. Ich habe ja nur gesagt, eventuell später mal überwintern. So, und das finde ich jetzt gar nicht so weit hergeholt. Aber es ist natürlich schon so, dass man sich ja auch Tagträumen hingeben muss. Ja, einfach um sich mal zu überlegen, was ist denn noch so, was kann man denn noch so machen so im Leben? Weißt du? Was ist denn noch so, willst du überhaupt irgendwas machen oder machst du nix? Und ich würde aber nicht sagen, dass es so unwahrscheinlich ist, dass ich das nicht mal versuchen würde. Das größte Problem ist eigentlich nur, dass ich immer
das
Heimweh habe.
Das Geld überhaupt für ein Ticket zusammen zu bekommen.
Das Geld für ein Ticket zusammen, also erstmal die Kohle ist natürlich ein Problem, obwohl es da vor Ort billig ist, aber du musst ja trotzdem von irgendwas leben. Und dass ich immer Heimweh habe, ist natürlich das große Problem. Ich habe immer Heimweh, weiß ich nicht. Also
können wir mal über Tagträume sprechen, die jetzt in Erfüllung gehen?
Ich wollte was zur Beerdigung sagen.
Ach so.
Weil ihr so lustige Traueranzeigen ich erinnere mich, als einer Opa gestorben ist.
Ja.
Ja, weil es ungefähr genau das Gegenteil ist von dem, was wir gerade gehört haben, weil also meine Familie kommt ja zum einen Teil aus Leipzig, aus Frankfurt und aus dem hohen Norden.
Was, deine Familie kommt teilweise aus Leipzig, das höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Oder meinst du jetzt dich? Nee,
wohnt in
Halle. Meine Oma kommt auch aus Leipzig. Ja. Ich bin eigentlich wo wir Wurzeln.
Aber wisst ihr, aber dann lass uns doch mal einen Stadtrundgang machen zu euren Wurzeln.
Oh, meine Mutter will immer und sie muss noch mal in dieses Amt und dann muss sie noch mal gucken und da will sie sich genau informieren, weil der Name, der klingt ja auch so ein bisschen, vielleicht ist da jüdisches Blut mit drin und diese Ahnenforschung, das ist ein Riesentrend momentan, ne? So Ahnenforschung.
Ja, aber es gibt ganz viele Adressbücher zum Beispiel online zugänglich, da stehen die ganzen Leute drin.
Also mich schickt immer noch die Urfamilie, sondern die Frau von meinem Cousin schickt mich immer durch Halle und will immer, dass ich ihr Geburtshaus irgendwie und wo sie aufgewachsen ist fotografiere.
Das ist ein Riesentrend.
Und dann verlangt sie immer von mir, dass ich da mal klingeln soll und mal hier und auch von der anderen Seite mal fotografieren. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Jedenfalls wollte ich sagen, dass mein einer Opa ist, der gestorben ist und dann waren wir da das war in Frankfurt. Und da wollte ich das quasi, weil wir gerade diese Todesanzeige gehört haben von dieser Privatbankiers-Person. Und wenn man Geld sparen möchte bei einer Beerdigung, oder sagen wir mal, nicht unnötig viel ausgeben möchte, macht man das eigentlich auf der Stadt, sage ich jetzt mal. Ne? Da geht man dann auf die Stadt und regelt dann da die Beerdigung.
Ach, Stadt bei einem Bestatter oder was? Nee.
Genau, das machst du dann, kann man nur über die Stadt machen. Man muss es nicht privat, man kann das über die, also in Frankfurt kann man das sozusagen über ein, was weiß ich, übers, wie heißt denn das, Beerdigungsamt?
Standesamt.
Keine Ahnung. Und jedenfalls haben wir da also gesessen und meine Mutter voller Trauer, logisch, da habe ich auch ihren Vater verloren und ich traurig, weil mein Opa tot war, und so, saß man da. Und der Beamte, so, der das seit, ich weiß gar nicht, bestimmt seit 50 Jahren gemacht hat. Ah ja, wissen Sie, ich sag's mal Ihnen, wie es ist, gell, die Leute sterben wie die Fliege, gell, jeden Tag hier, die sterben. Ich sag Ihnen, das ist gar nichts Besonderes, da müssen Sie gar nicht traurig sein. So, so halt. Und ging es dann auch um den Text, den wir da so machen. Ah ja, Frau Kade, verschreibe wenn der Obetruf, machen wir hier im stille Gedenke, in tiefer Trauer, in, und so hat er das so runtergebildet, was machen wir denn und so. Und
aber das ist doch diese Art, die hessische Art, das ist so anders, als, die sind so undramatisch irgendwie, das kann schon auch für Leute, die das jetzt nicht so kennen, sehr
befremdlich wirken. Und das fand ich auf der einen Seite, das war also so ein verrückter Clash von Emotionen, sage ich jetzt mal, aber
ich glaube, das kann aber helfen.
Hat die Sache auch entschärft.
Ja, glaube ich nämlich auch.
Wie sind die Leute sterben, wie ich sag's Ihnen, wie es ist hier, sterben den ganzen Tag, sterben die Leute hier.
Das finde ich, ich finde eh, das Standesamt, ne, ist mein absolutes Lieblingsamt. Und ich ärgere mich immer, also, weil ich glaube, ich würde dort total gerne arbeiten.
Standesamt? Weil du, ja, aber ne, nicht weil du, in Leipzig.
Weil du gehst dorthin, weißt du, und dann hast du den Pfeil Geburten, den Pfeil Eheschließung und den Teil Sterbefälle. So.
Ja.
Und das komplette Leben wird quasi in einen Behördenakt übernommen und abgestempelt. Und das finde ich, das hat was unglaublich Tröstliches, weil genau das, was du gerade beschreibst, nämlich für Emotionen ist in der Akte keinen Platz.
Genau.
Ja? Und ich glaube, das hat irgendwie was sehr Beruhigendes auch.
Haben
du
auch gesagt,
aber stempelst das ganze
auch sagen,
Leben so ab.
Als ich das gelesen habe, was dann da so behördlich nach dem Tod alles so gemacht wird und wie das dann so auch so da, ich sag mal, in mehr oder weniger in so Gesetzestext gefasst ist oder in so Amtssprache, dann habe ich nur so gedacht, oh ja, wenn man es so liest, ist ja eigentlich Sterben gar nicht so schlimm, weil das gehört sich ja quasi fast. So, das ist sozusagen ein ordentliches Ende und dann ist es so entsprechend abgefasst und auch entnimmt der ganzen Sache auch das Krasse und das Schlimme, weil du denkst so,
die Tragik.
Ach so, so
das ist das Besondere.
Dann. Und das war's dann, Ende, Haken dran, Stempel drauf und dann der Nächste. Der eine kommt, der andere geht und ja, so ist es. Aber du wolltest doch über das Standesamt Leipzig lästern?
Nee. Ich meine nur, die haben sehr viel Stress.
Was?
Die sind sehr über, also.
Ich glaube, das hattest du auch schon mal erzählt, ne? Das Problem mit
Monatelang
den Akten.
Monatelang wegen der aktuellen Digitalisierung, aber man wird ja immer wieder überrascht. Ich wollte jetzt unsere Ehe, die wir in Slowenien geschlossen haben, mit einer internationalen Heiratsurkunde und allem, also das wäre auch hier alles gültig. Also es ist jetzt nicht so, dass ich eigentlich noch was machen muss, aber ich dachte, ah, komm, lässt es lieber nochmal nachbeurkunden, sodass es auch irgendwie deutsch für jeden sichtbar, man weiß nie, wofür man es braucht. Und da bin ich überrascht worden, da habe ich geschrieben, hat mir so eine sehr nette Frau sofort zurückgeschrieben, habe ich es irgendwie schleifen lassen, weil es irgendwie Ärger mit meiner Geburtsurkunde aus Fulda gab, da war ich plötzlich männlich und dann habe ich es irgendwie vergessen und dann schrieb sie mir tatsächlich wieder, wir waren vor einigen Wochen in Kontakt, sie wollte mal fragen, was da aktuell der Stand ist. Also jetzt habe ich den Glauben ans Standesamt in Leipzig durchaus wiederbekommen.
Ja.
Habe ich euch mal von der Beerdigung erzählt, wo wir immer Richtung Kompostieranlage fahren mussten? Ja, habe ich euch schon mal erzählt. Da muss ich jetzt immer dran denken.
Was ist denn für eine Beerdigung?
Wir waren irgendwie vor ein paar Jahren mal bei einer Beerdigung. Und dann wurde uns gesagt, das ist ein bisschen verwinkelt und so, aber ist kein Problem. Ihr fahrt einfach immer Richtung Kompostieranlage. Und ich frage mich, es werden ja auch oft Fotos gemacht, so Gruppenfotos auf Beerdigungen. Und ich frage mich jedes Mal, wie man da gucken soll. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder ein Foto gesehen. Da waren wir auf der Beerdigung von meinem Onkel. Und da siehst du so ein paar, die doch lächeln halt, weil das ist man ja so gewöhnt, auf dem Foto zu lächeln. Und andere gucken halt so ganz betröppelt. Und ich frage mich jetzt, also wie guckt man richtig auf so einem Beerdigungsgruppenfoto?
Tja, ich war noch nie auf einem Beerdigungsgruppenfoto.
Aber wie würdest du gucken? Zeig mal.
Ja, weiß ich nicht.
Wir haben es probiert. Also auf jeden Fall ist mir negativ aufgefallen, dass ich zu freundlich geguckt habe, zu glücklich geguckt habe, obwohl ich gar nicht glücklich war. Aber das ist so aus so einem Reflex raus, habe ich halt gelacht.
Ja.
Auf dem Beerdigungsgruppenfoto.
Gut, lachen ist vielleicht auch ein bisschen
übertrieben. Aber
neutral, würde ich sagen, so. Aber wer macht denn Beerdigungsgruppenfotos überhaupt? Es gibt doch keine Beerdigungsgruppen, habe ich noch nie gehört.
Mit Sarg oder was in der Mitte? Nochmal alle neben dem Sarg aufstellen.
Selfie vom Sarg, wie bei Hangover.
Man trifft sich ja auch nicht mehr so oft als ganze Familie und dann macht man doch dann Foto.
Also da muss ich sagen, da habe ich das aller einzige Mal in meinem Leben, dass ich meine komplette Familie gesehen habe.
Auf der Beerdigung?
War auf der Beerdigung von meinem anderen Opa. Da habe ich sie alle gesehen.
Ja.
Und dann wieder nicht.
Da macht man doch mal ein Foto.
Ja.
So, darf ich jetzt sagen, Lebensträume, die endlich in Erfüllung gehen?
Ja, bei mir, aufgrund einer gewissen Psychologin aus Halle, gehen meine Lebensträume ja nun nicht in Erfüllung.
Meine aber schon. Mhm. Und zwar, also wenn dieser Podcast veröffentlicht wird, sind oder waren Lars und ich zusammen im Urlaub.
Um Gottes Willen.
Ich weiß nicht, wie er, das war wirklich ein ganz schwacher Moment, den er da, glaube ich, hatte. Lars fährt ja immer nach Sylt.
Mhm.
Und wir haben beide zusammen Urlaub und meine Urlaubspläne sind, da möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, zerstört worden. Da hatte ich jetzt also eine Woche und wusste nicht, was ich machen soll.
Wieso willst du da eigentlich nicht drauf eingehen? Das ist gerade die Sachen, die dann interessant werden, willst du nicht drauf eingehen.
Dann hatte ich jetzt also eine Woche zur freien Verfügung. Und dann habe ich meine Familie überredet.
Also meine Urlaubspläne haben sich zerstört, haben sich zerschlagen, aber ich gehe nicht darauf ein.
Nee.
Aufgrund von Terminproblemen?
Ja.
Ja, weil mein Mann irgendwie jetzt doch was anderes und was wichtiger ist.
Mhm. Oh, das ist doch die erste Ehekrise, die sich da anbahnt.
Nee, weil ich habe jetzt eine tolle Alternative. Und dann habe ich zu meiner Family gesagt, ach, ich habe jetzt eine Woche frei, die haben auch frei, weil die haben Ferien. Aber jetzt nur so zu Hause bei der Familie ist vielleicht auch. Da habe ich zu Lars gesagt, Lars, du hast ja ein Apartment auf Sylt.
Hey, gemietet.
Ja.
Nicht, dass jemand denkt,
wie fändest du es denn, wenn ich auch mal ein paar Tage komme?
Ja.
Und ich habe natürlich feste damit gerechnet, dass er wie immer, also.
Weil ja eigentlich mein Bruder da ist, mit dem ich da bin. Aber Sarah kommt auch nur zwei Nächte, nee, wie oft? Drei Nächte? Drei Tage.
Mittwoch Nachmittag, das Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag.
Drei, aber das sind jetzt geht's ja schon wieder zurück. Nächte. Das sind drei, ja. Also nicht ein paar Tage.
So, und jetzt sehe ich aber das erste Mal in meinem Leben Sylt, da wollte ich schon immer mal hin. Mhm. Und auch noch mit meinem besten Freund zusammen. Und die Begeisterung ist bei mir sehr groß.
Lars ist so ein bisschen,
ich weiß gar nicht, wie er da plötzlich Ja gesagt hat. Weil er hat immer seine Bastion da oben, der hat gesagt, wir teilen immer alles. Und
wie, wir teilen immer alles?
Ja, du sagst immer so, ja, immer ständig zusammen und so.
Ja, das stimmt ja auch.
Ja. Mhm. Und Sylt war so seine Bastion. Und ich weiß gar nicht, welchen schwachen Moment ich da erwischt habe, dass er gesagt hat, ja, komm. Und dann habe ich auch sofort, wir saßen zusammen im Auto, als er es gesagt hat, habe ich sofort im Auto noch den Flug gebucht und den Zug gebucht, dass er auch nichts mehr machen konnte. Und habe ihm schon per PayPal den Anteil fürs Apartment überwiesen, damit er nichts mehr machen kann.
Das würde ich sagen, ich habe eigentlich, ehrlicherweise habe ich einfach gerechnet. Und habe dann gedacht, na gut, wenn die ein paar Tage kommen, da kann sie auch ein bisschen was bezahlen. Weißt du?
Ja, ist ja, du hast versucht, was Positives aus der Situation zu ziehen. Geld.
Genau, Geld.
Ja, da freue ich mich schon sehr.
Ja.
Und dann wirst du mir alles zeigen, wo immer die Schönen und Reichen auch so sind.
Ja, du, da bin ich natürlich nicht.
Ach so.
Ich kann dir zeigen, wo die Schönen und Reichen sind.
Aber nicht mit mir hingehen.
Weil können wir mal gucken.
Und ist Sylt wirklich so schön, dass ich danach nirgends anders mehr hin will?
Ja, also bei Sylt ist es ja so, das ist im Prinzip, also entweder fährst du hin, wenn du da dein ganzes Leben lang schon hinfährst, als Kind sozusagen, und dann ist Sylt im Prinzip, dann ist es alternativlos. Mhm. Das wird jeder sagen, der da schon immer hinfährt. Wenn du im Erwachsenenalter das erste Mal nach Sylt fährst und sozusagen die ganze Familiengeschichte damit nichts zu tun hat, kann es sein, dass du Sylt relativ scheiße findest. Es gibt viele, die finden es einfach scheiße.
Wegen den Menschen da, oder?
Nee, weil die sagen einfach, wie kann man sowas im Prinzip Hässliches denn toll finden? Also ja, also man muss ja mal sagen, zum Beispiel jetzt Westerland ist ja natürlich voll von 60er Jahre flach, nicht flach, also 60er Jahre Apartmentgebäude. Da ist so ein bisschen, da weht so ein bisschen der Hauch der 60er, 70er Jahre durch und so. Aber viele sagen, also ich bin ja so enttäuscht, wie scheiße ist das hier. So, gibt's viele. Ne? Und da sagen aber die gerne nach Sylt fahren, wunderbar, wir sind um jeden froh, der nicht kommt. Ne? So, also die sind, da ist niemand traurig, wenn jemand also nicht kommt, weil es ist eh voll wie die Sau. Aber alle anderen finden es fantastisch.
Ich bin ganz aufgeregt auf jeden Fall. Ich bin ganz aufgeregt.
Ja. Kann es auch sein.
Ich bin vor allem aufgeregt. Ich freue mich, dass ich irgendwo hinfahre, wo jemand mit mir ist, der sich da gut auskennt und quasi die ganze Verantwortung auch fürs Freizeitprogramm hat. Dass ich mich um nichts kümmern muss. Ja, weil normal bin ich immer die, die sich um alles kümmert, die alles vorbereitet. Und diesmal werde ich einfach Mittwoch angeflogen kommen. Mhm. Dann holst du mich vom Flughafen ab. Ja. Und ab da kann ich meinen Kopf abschalten, weil du weißt, wo es lang geht. Du weißt, wo man hingeht. Du hast das Apartment schon eingerichtet. Das wird so super.
Da sind kleine Snacks vorbereitet, da stehen Blumen für die Sarah, da ist ein Tisch reserviert für jeden einzelnen Abend.
In der Sansibar.
Ja.
In der Sansibar. Also mit der Sansibar muss ich sagen, das ist ja auch schon wirklich, also das ist auch so eine geile Geschichte, weil die Sansibar.
Da heiratet jetzt die Johannes B. Kerner, da macht jetzt seine Hochzeitsparty auch da.
Ja, habe ich heute in der Bild gelesen. Es ist keine Hochzeit, nein. Es ist nur Liebe.
Ja. Mhm. Weil sie sind ja schon verheiratet.
Ja. Also. An der Sansibar, die Sansibar, ich bin ja schon mittlerweile so alt, ich kenne die Sansibar ja noch als im Prinzip Kiosk. ein Kiosk, wo sich das gemeine Kind ein Eis geholt hat.
Und sehen ein auf Kiosk. Sylt, sehen auf Sylt, weil ich bin jetzt auch überlegen, wie ein Koffer packen.
Ja.
Was muss ich da so legeren, aber schicken, maritimen Stil tragen?
Es kommt drauf an, wo du hingehst.
Oder sehen die da auch alle aus wie BWL Justus?
Ja, also gibt's also.
Ist das alles wie die Vorurteile oder?
Ja gut, ich sag mal, Sylt hat ja sowieso gerade nicht so das beste Image, sag ich jetzt mal, aufgrund der vergangenen Ereignisse. Aber abgesehen davon.
Aber da gab es dann auch viele Nachmacher. Also das hat ja Sylt auch nicht mehr exklusiv.
Nee, ne? Aber das ist jetzt so ein bisschen.
Der Trittbrettfahrer.
Der Trittbrettfahrer.
Also du kannst, es kommt wirklich ganz drauf an. Ja, es ist, du kannst aber die Leute nicht mehr so. Es gibt natürlich, es gibt schon den Klischee-Sylt-Besucher. Ne?
Der redet dann im Zweifelsfall auch so ganz schickes Hochdeutsch, ne?
Also ich sag mal, der Klischee-Sylt.
Ja, moin, los!
Genau, so, ne? Der Klischee-Sylt-Besucher fährt mit seinem Porsche Cayenne und seiner Familie auf die Insel. So. Und der Porsche Cayenne ist auf Sylt im Prinzip so der, man sagt dazu, das ist also sozusagen.
Der Inselgolf.
Der Inselgolf. Das ist der Inselgolf. Weil du kannst wirklich auf Sylt kannst du die Porsche und Bentleys und Rolls-Royce und Ferraris
damals
zählen.
Damals der Skandal rund um dieses Pony war, ne? Wo da hier dieser Ausländer rausgesang war. Fand ich auch viel witziger als diese Geschichte rund um diesen Skandal. Die Fotos drumrum, die haben mich viel mehr gecatcht, weil ich dachte, das war alles wie so eine übertriebene Comedy, weil da war ein Foto von diesem Etablissement, wo der Skandal passiert ist und davor ungelogen 6 baugleiche, niegelnagelneue Porsche, nur in unterschiedlichen Farben. Also, da dachte ich so, ist das wirklich so, wie es ist?
Wir haben früher mal gespielt Zwick, grüne Ente, wenn da so eine grüne Ente vorbeigefahren ist, früher haben wir uns gezwickt und da kannst du machen Zwick Porsche Cayenne. Und aber das ist sozusagen, das ist, aber es, die wenigsten fahren wie ich mit einem alten Jeep 460.000 Kilometer auf der Insel und sind froh, wenn sie
aber
da auf ein Auto
schaffen.
Aber das
ist dann vielleicht auch schon wieder cool, oder?
Ja, was heißt cool? Also das ist auf jeden Fall das einzige Auto, was ich jetzt zur Verfügung habe. Deswegen,
so. Muss ich mich dann schämen mit dir auf der Insel?
Ja, schämen.
Wenn wir da dann mit deinem alten.
Kommt auch wieder darauf an, wo du mit mir hin willst. Also wenn wir da sozusagen, wir können auch mal mit meinem Auto da in dieser Straße neben den ganzen Porsche parken.
Soll ich mir schnell von Marco, der fliegt jetzt wieder nächste Woche, soll ich mir schnell so aus Istanbul noch so eine gefakte Riesen-Rolex mitbringen lassen?
Ja, so eine Louis Vuitton-Tasche.
Ja.
Soll ich mir sowas noch mitbringen lassen?
Ja, kannst du.
Also damit ich nicht negativ auffalle.
Ja, also es ist, also du kannst, es ist wirklich, also wir können ja mal hingehen, das ist die Whiskystraße da, was du meinst. Das ist eigentlich auch alles gar nicht so wild, aber man, ja. Das ist so ein
bisschen. Ich bin auf jeden Fall sehr aufgeregt. Ich habe mir schon maritime Outfits rausgesucht.
Das ist quasi die einzige Straße, wo dann jemand, der ein tolles Auto hat, auch mal zeigen kann, dass er ein tolles Auto hat. Deswegen fahren die da immer durch. Mhm. Also, ne? Aber viele leihen sich auch für eine Woche einen Porsche und fahren dann mit dem Leih-Porsche über Sylt. Das ist auch so ein bisschen, ja. Aber man muss es erleben, man muss es sich angucken und dann seine Schlüsse daraus ziehen. Aber man muss nicht da sein, wo diese ganzen Klischee-Sylter unterwegs sind. Du kannst an tolle Strände gehen und wirst davon überhaupt nichts mitbekommen. Also, ne?
Aber Sarah, nochmal zusammengefasst, was ist deine Erwartung an diese 4-5 Tage auf Sylt?
3.
Also ich will jetzt nur, weißt du, dass wir so eine Fallhöhe haben.
Mittwoch, Tage. Donnerstag, Freitag, Samstag und vielleicht sogar noch eine Nacht auf Sonntag. Sind 5 Tage, Mann.
Das habe ich so gar nicht gesehen. Ich habe immer gedacht, 3 Tage. Wieso habe ich denn immer gedacht, 3 Tage?
Ich komme Mittwoch.
Ja.
So. Da haben wir doch den Mittwochnachmittag schon. Ja. Da können wir noch schön was essen gehen. Und schon mal schön an den Strand gehen.
Gehen wir zum Gosch.
Ja, dann haben wir Donnerstag, dann haben wir Freitag. Dann haben wir auf jeden Fall noch den Samstag. Und eventuell buchen wir noch die Nacht auf Sonntag. So. Ja, meine Erwartung ist halt einfach mal richtig tolles Meer zu sehen und Zeit mit meinem besten Freund zu verbringen, schön essen deinem, zu gehen. Mit
dieses beste Freund-Geschwätz, das kannst du auch mal lassen. Bester, wie das immer klingt.
Was bist du denn sonst, Mann?
Was weiß denn
Mann?
Ich? Also bester Freund. Das klingt ja wie in so einem Teenie-Roman.
Ja, das ist mein bester Freund. FF.
Ja, okay, gut. Ich wollte ja nur, weißt du, so eine gewisse Fallhöhe entsteht, dass wenn wir uns danach, weißt du, dass dann...
Ich denke, ich wahrscheinlich, wenn du kommst, regnet es wie die Sau bei diesem scheiß Sommer, ja. Und dann sage ich, komm schnell ins Auto, alles ein bisschen scheiße hier, aber so. Und dann muss ich so erklären, wie es wäre, wenn das Wetter schön wäre. Weißt du, so eher.
Wobei ich ja sagen muss, also mich stresst ja super krass blauer Himmel und Hitze stresst mich ja maximal. Und ich liebe diesen Sommer, weil da zwischendrin eben auch mal, es gab ja so richtige Tage, die waren wie im Herbst. Aber richtig ganz grau und Regen, das hat mich so entspannt, ich fand es so geil. Ich bin einfach nicht der gemachte Sommermensch und das ist übrigens auch meine Erwartung, dass es auf Sylt eigentlich nie heiß ist. Weil immer, wenn ich diese Wetterkarten im Fernsehen sehe und dann siehst du dann irgendwie im Breisgau 38 Grad, auch in Dresden gerne mal irgendwie 37, auf Sylt 19.
Ja.
Ich habe das Gefühl, da oben kann es nie wärmer sein als 25 Grad.
Habe ich auch schon vieles erlebt, aber das Problem ist, manchmal ist es sehr heiß und du willst dich abkühlen, aber das Meer ist dann eigentlich zu kalt, um dich abzukühlen im Meer. Also es ist also irgendwie alles so ein bisschen krass. Ne? Aber du wirst es ja erleben, wirst ja sehen.
Apropos Gluthitze, mein Mann hat ja auch ein geiles Erlebnis gehabt. Der war, lasst mich nicht lügen, ich verwechsel da immer die ganzen Städte, ich glaube in Bratislava.
Mir fällt gerade nochmal ein, wegen Sie, ich muss erstmal meinen Eltern Bescheid sagen, dass du kommst, die sind ja auch da.
Oh, die Jutta freut sich. Ich finde, die Jutta hätte mich als ihre Tochter verdient.
Lars, nur ganz kurz noch eine Frage auf einer Skala von 1 bis 10. Ja?
Ja.
1 wäre sozusagen panische Angst und Unlust und 10 wäre euphorische Vorfreude.
Ja.
Sarahs Besuch, wo würdest du den auf deiner emotionalen Skala einsortieren?
Also es kommt drauf an, wie man das sieht. Das ist ein bisschen so eine Sichtweisengeschichte.
9.
Naja, also ich freue mich, dass sie mal ein paar Tage kommt und ich ihr was zeigen kann. Da würde ich schon sagen 8, 9, weil ich bin ja dann schon so ein paar Tage da. Da freue ich mich. So, ne? Aber das Problem ist, Sarah hat ja auch gesagt, dass sozusagen Sylt meine letzte Privatbastion ist. Also das ist wirklich für mich ein Ort, da war ich auch immer nach Trennungen oder nach, das ist immer so der letzte, also da, das ist wie so eine, wie ein Ort, der sozusagen nur mir gehört, weil er schon immer mir gehört hat.
Der hat mich auch nie mitgenommen, als wir noch zusammen waren, aber eine andere Frau hat er da auch schon mal mitgenommen, deswegen habe ich gar kein Mitleid, also die Bastion ist schon vorher gefallen.
Okay.
Also, das habe ich dann bei Instagram recherchiert,
also auf
weil
Sylt
die Frau was von Sylt gepostet hatte. Und dann ist es mir klar geworden, also die Bastion ist schon vor mir gefallen.
Also ich habe schon, also auf Sylt habe ich schon wirklich einige Frauen durchgeschleift.
Ach so.
Das kann ich auch schon sagen. Das,
früher also ich, dann.
Ja, früher hatte ich ein Stammrestaurant da oben und oder ein Bistro und jedenfalls kannte ich den Besitzer und der hat sich immer sehr gefreut, wenn ich gekommen bin und da war aber halt immer meistens eine andere Frau, weil ich kam nur einmal im Jahr. Aber es wurde immer jede wurde immer so begrüßt.
Als wäre es was ganz Besonderes, dass du endlich mal eine Frau mitbringst.
Endlich mal, toll, und setz euch hin und so. Und was ich aber sagen wollte, also freue mich.
Also 9 wollte er sagen.
Ja, ich freue mich, Sarah, aber ich habe das eine Problem habe ich. Wenn es ihr so gut da oben gefällt, dass sie jetzt auf einmal auf die Idee kommt, da ihre Urlaube in Zukunft zu verbringen. Also dann würde sozusagen die letzte Bastion da oben fallen von mir, wo ich immer so, das war immer so ein, jetzt ist so ein bisschen meine Zeit. Aber das ist natürlich so rein so. Und wenn Sarah jetzt anfängt, ja, das war ja so toll, jetzt fahre ich mit meinem Mann. Ja, wir sind auch auf Sylt. Ach, du bist auch. Das wäre natürlich so ein bisschen nervig. Und da habe ich jetzt noch abschließend.
Bald hast du ja Thailand als deine Bastion.
Ja.
Auf jeden Fall in den Tag träumen.
Wenn es nach der Psychologin aus Halle geht, nicht.
Auf jeden Fall, apropos Urlaubsziele, Unternehmungen. Mein Mann war in Bratislava bei AC/DC. Mit
die Geschichten, die werden aber auch, hören aber auch, es hört einfach nicht auf.
Mit 110.000 anderen Menschen.
Ja.
Und das war wirklich sowas, wo ich gemerkt habe, Leute, ich bin jetzt wirklich in dem Alter, in dem ich ernsthaft nichts mehr machen will, was anstrengend ist. Also das Konzert muss mega gewesen sein, aber ich war irgendwie an dem Wochenende, ich war bei meiner Family und ich lag da irgendwie so auf dem Daybed, so, dass natürlich meine Schwester und meine Mutter gebaut haben. Ja. Ich bin da ja quasi nur Nutznießer.
Ein Selfmade-Daybed.
Ach, die haben das so geil gemacht, wirklich. Ein Daybed mit so Schatten hat und direkt am Pool und so. Das ist wie in einem Luxushotel haben die das gemacht.
Bei euch zu Hause?
Ja.
Und also ein Daybed ist eine Liege.
Nee, das ist so das ist auch ein erhöhtes Daybed. Also ist so, da musst du mit der kleinen Leiter reinsteigen. Das ist so erhöht. Und wie so ein richtiges Bett mit einer Matratze. Ja. Und mit kuscheliger, auch so Bettwäsche, aber halt so, ne? Und dann so Vorhängen, damit es dann so, dann weht es dann so schön durch und du hast die Sonne, die halt abgehalten wird und
ein aber Bett. Draußen.
Ja.
Ein Bett
richtig
draußen.
Groß, aber ich glaube, das ist so 1,80 würde ich sagen, ist das. Und dann lag ich da so. Und das Schöne ist ja, ich bin auf der einen Seite zu Hause ja zu Hause, aber weil ich ja auch oft nicht zu Hause bin, bin ich auch so ein bisschen Gast. Mhm. Und das ist die perfekte Mischung. Weil auf der einen Seite bist du halt wirklich zu Hause, fühlt sich 100% wohl und auf der anderen Seite wird er trotzdem ein bisschen verwöhnt. Kommt die Mama, hat aus Frankreich noch so Orangina mitgebracht, bringt sie mit Eiswürfeln ans Bett. Ach, guck mal, wir haben auch so eine Halterung, damit du es nicht halten musst, so ein Tablett und so. Und dann lag ich da so im Schatten mit meiner Familie um mich rum und Marco schickt mir dann immer so, ja, wir sind jetzt angekommen. Also 39 Grad, ja, ein riesiger Parkplatz mit tausenden Autos. Und da dachte ich so, ey, das ist einfach... Ich bin da wirklich durch mit so aufregenden Eintagesausflügen, Konzerte. Viele Menschen, Hitze, hinfahren, wenig Schlaf. Also ich war da noch nie jetzt so ganz vorne mit dabei. Aber das war so ein Tag, und das hat mein Nichtstun noch schöner gemacht, dass ich mir immer vorgestellt habe, und ich bin jetzt nicht in Bratislava bei AC/DC.
Wahrscheinlich hat es das ganze Konzerterlebnis für deinen Mann auch schöner gemacht.
Der war mit seinen zwei besten Freunden da.
Ja, eben.
Ich weiß, ich glaube...
Der hat auch keinen Bock, alle zwei Minuten zu fragen, ja, Schatz, willst du noch was trinken? Ja, Schatz, wie gefällt's dir? Und immer gucken, der kann das Konzert nicht genießen, weil er immer gucken muss,
also
wie die Laune ist.
Also was es für mich vor allem war, also er hat dann selbst zugegeben, dass es alles doch sehr, sehr stressig war mit Anreise und Abreise und Organisation. Und letztes Jahr waren wir zusammen bei Bruce Springsteen. Und das hatte ich geplant. Ich hatte Tickets gekauft, so richtige Super-Tickets, dass man nicht so früh da sein muss und trotzdem weit vorne ist, so. Und es war in der Nähe von meinen Eltern und meine Mutter hat gesagt, ich weiß genau, wie wir euch da hinbringen zum Hockenheimring. Wir fahren auf die andere Seite, da ist ein Rasthof und da können wir euch rauslassen, da ist dann gar kein Anreisestau und so, weil es ist ja direkt an der Autobahn und ihr lauft nur 10 Minuten, also war alles super geplant. Und da war er so ganz undankbar zu mir und hat trotzdem noch rumgemeckert, wie wir das geplant haben. Er hat gesagt, ja, jetzt geht ihm um das ganze Erlebnis flöten. Eigentlich ist man da ja schon früher da und dann trinkt man 3-4 Bier, bis es losgeht und so ein bisschen leiden und so ein bisschen anstehen und so. Das gehört eigentlich dazu, das war ihm alles viel zu komfortabel. Da hat er es jetzt aber bei mir entschuldigt. Weil das ist vielleicht so, wenn man 20 ist, aber nicht mehr, wenn man 40 ist. Da will man das alles nicht mehr haben.
Also ich muss sagen, wenn man den Podcast hört, könnte auch so etwas falscher Eindruck entstehen. Mit wie? Sylt und mit Daybed. Ne? Aber man kann.
Wieso?
Ja, weiß ich nicht, weil das klingt so nach besserer Gesellschaft. Man kann aber auch nach Sylt fahren, wenn man arm ist. Und da fällt mir noch eine Sache ein, was falscher Eindruck entsteht. Ich habe nämlich vor 14 Tagen war ich in der Metro. Und dann laufe ich so durch die Metro und höre von hinten irgendwie: Lars! Und ich sage so: Liebes bisschen, was ist denn jetzt los? Wer ist denn abends, wie ich, um 18 Uhr in der Metro und ruft über so. Und da war das ein ganz alter Bekannter von mir mit seiner Frau, der da irgendwie einkaufen war. Mensch, ich habe schon ewig, ich habe schon 10 Jahre nicht mehr gesehen oder so. Und dann hat er dann so gesagt, ja und toll. Und ich dachte, wie geht's dir denn so? Ja, super, ich bin ja als DJ viel unterwegs. Und guck mal hier, da habe ich in New York aufgelegt. Und da hat er mich immer noch, habe ich gemerkt, dass hier ein riesen Missverständnis besteht, weil er hat mich sozusagen so auf sein Level so gesehen, was so den Beruf angeht. So als DJ in New York und so da so, und dann habe ich dann gesagt, ja, okay, also dann kam der Satz und mir war sofort klar, ja, als ich dich gesehen habe, da stand vor der Metro stand ein riesen Ferrari. Ferrari. Und Gella, ne, Lars, und der Ferrari draußen, das ist deiner, habe ich zu meiner Frau noch gesagt, das ist deiner. Und habe ich dann gesehen, dass da ein vollkommenes Missverständnis irgendwie. Ich habe gesagt, also entschuldige mal bitte, ich bin. Ich bin der kleine Radiomoderator. Mein Auto hat 460.000 Kilometer. Bin froh, wenn es anspringt. Hat er mich angeguckt, als hätte ich sie nicht mehr alle. Der hat wirklich gedacht, der Ferrari wäre mir. Und deswegen wollte ich nur sagen, dass man muss immer aufpassen, was man erzählt, weil ein falscher Eindruck entsteht.
Aber ich glaube, das liegt manchmal auch so ein bisschen daran, wenn wir jetzt zum Beispiel, dann ist jetzt bald wieder Goldene Henne. Und dann sehen die dich ja in so einem glamourösen Surrounding. Und die verstehen halt auch nicht, dass wir da ja auch nur zu Gast sind und unseren Job machen. Dass wir ja eigentlich mit dieser Welt und den Leuten nichts zu tun haben.
Ja, natürlich nicht. Wir wären ja nicht da, wenn wir da nicht berichten würden.
Eben. Das heißt, wir sind ja in einer Welt dabei, wo wir eigentlich nicht hingehören. Und das kann natürlich nach außen verwirrend sein. Weißt du?
Ja, aber ich glaube immer, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob diese Welt, ja, ob die so überhaupt existiert. Weil ich glaube nämlich, also diese Welt, ne, mit diesen hier Ferrari und da sind halt auch viele dabei, die sich das eigentlich nicht leisten können, weil das einfach nur Schein ist. Weißt du, wie du auch erzählt hast, weißt du, leistet dann halt irgendeinen Porsche, um nach Sylt zu fahren. Ich hätte auch eine Priorität, und ich glaube, dass die Leute, die sich das wirklich leisten können, ich möchte nochmal an seine Durchlaucht Heinrich Fürst von Fürstenberg
erinnern, Privatbank.
Ja, aber ich wette mit dir, dass du dem das nicht angesehen hättest. Da also weiß man nicht, aber ich glaube.
Da gibt es eine Liste, eine offizielle Statistik, welches Auto Millionäre fahren. Und da ist irgendwie so, keine Ahnung, Mazda oder sowas auf Platz 1 tatsächlich. Also wenn wir jetzt nicht über die ganz Superreichen sprechen, sondern nur um die, die wirklich viel Geld haben, das stimmt. Die müssen das gar nicht so mit Show-off und so. Die wollen das ja auch gar nicht.
Ja, weil es einfach nervig ist, weil du ja dann immer umgeben bist von Leuten, die irgendwie dein Geld wollen oder so. Und ich glaube, du willst dann einfach nur deine Ruhe haben.
Ja, weil man darf ja eins nicht vergessen. Ich finde, in den sozialen Medien ist es total auffällig, dass wir die Welt bauen, die wir uns bauen. Also, dass wir damit sehr viel zu tun haben, was uns angezeigt wird, wie unsere Online-Welt aussieht. Das finde ich jedes Mal so krass, wie so ein Algorithmus funktioniert. Also seit Lars hier seinen Thailand-Fetisch hat und ich da mich ja so ein bisschen irgendwie auch für informiere, kriege ich halt nur noch Thailand-Reels angezeigt. Und du könntest wirklich meinen, die ganze Welt dreht sich nur darum und das ist das einzige Ding so, ne? Und das ist ja bei ganz vielen Sachen, wo du dann anfängst, irgendwie dich so. Aber das ist halt in sozialen Netzwerken total auffällig. Aber dass wir das ja eigentlich mit unserem ganzen Leben so machen, mit unseren Entscheidungen, wie wir auftreten, mit wem wir dann in Kontakt kommen, mit wem wir dann befreundet sind, das ist viel weniger auffällig und das stellt sich natürlich auch viel weniger schnell um. Aber eigentlich besteht unser ganzes Leben ja aus unserem eigenen Algorithmus. Oh. Und ich glaube, das wissen die Leute. Also, dass du anfängst, dir ein Leben zu bauen, das aber auch sehr anstrengend sein kann und das vielleicht auch gar nicht das Leben ist, das du möchtest. So, also du limitierst dich ja in die eine oder in die andere Richtung. Und ich glaube, das ist einfach eine Entscheidung und du triffst die und dann bekommst du im Zweifelsfall das Leben, das du möchtest. Und ich glaube, nicht jeder möchte nur reiche Freunde, bei denen es auch nur noch darum geht. Und deswegen kann das auch eine sehr bewusste Entscheidung sein. Also ich kenne viele Menschen, die bestimmt viel Geld haben oder hätten, wenn sie ihren Besitz quasi veräußern würden, aber wirklich, also wie du sagst, denen du das überhaupt nicht ansiehst. Du kennst die Leute auch, Lars.
Also ich glaube, über die letzten Sätze hätte sich die Psychologin aus Halle auch gefreut. Vielleicht sollten wir euch mal bekannt machen.
Was?
Das war so eine schöne Abhandlung. So eine.
Ja. Mit dem Algorithmus?
Ja, alles so, das war halt so.
Nee, aber es mit dem Algorithmus ist doch wirklich wild, oder? Und dann denke ich auch manchmal, und dann spinnt der Algorithmus manchmal und bringt dir und spült dir Sachen ins Leben, wahrscheinlich so als Test. Und du weißt selber nicht, warum er dir das jetzt anzeigt. So wie dir, der zeigt doch jetzt immer die schwangere Frau an, die alles selber macht. Warum zeigt dir ein Algorithmus eine schwangere Frau an, die ihrem Mann Schokoeis von der Kakaobohne bis zur Fettglasur selber macht? Das ist doch ein Fehler im Algorithmus.
Auf YouPorn oder wo?
Bei Instagram.
Da, wo du nicht mehr bist.
Und er schickt mir das dann immer. Und ich habe übrigens gelesen, weil ich schicke dir ja auch immer sehr viele Reels, ne, weiter. Und ich schicke so meiner Mutter, meiner Schwester, dir und meinem Mann, schicke immer wahnsinnig viele Reels weiter. Da dachte ich mir, vielleicht nerve ich euch. Dann habe ich jetzt so einen Psychologen angezeigt bekommen. Und der hat gesagt, es ist ein eindeutiges Zeichen von geistiger Verbundenheit, dass du jemanden wirklich liebst, wenn du ihm Reels schickst. Weil das heißt ja, du denkst an diese Person. Das ist eigentlich wie früher eine Postkarte, verschickst du heute Reels.
Ach so. So habe ich das noch gar nicht gesehen.
Das heißt, also wenn ich euch Reels schicke, liebe ich euch. Dem Andi habe ich noch nie Reels geschickt, aber ich weiß, dass du da auch gar nicht so viel bist. Doch, ich habe dir auch schon mal ein Reel
geschickt. Der Andi ist doch gar nicht mehr bei Instagram, der hat es doch alles gelöscht.
Er hat es noch.
Ja, aber
er hat nur die App gelöscht.
Gut.
Das ist doch ein Unterschied. Meinst du, das lässt du eigentlich so? Wie geht's dir denn jetzt so?
Nein, wie gesagt, ich finde das total entspannend. Und das Wichtige ist doch wirklich, also ich meine, das geht euch doch auch so und ich glaube, das geht ganz vielen Menschen so, dass du kommst irgendwie nach Hause, du denkst, ah, ich will mal ganz kurz abmatten, man setzt sich aufs Sofa, weißt du, und machst
später
irgendwie so das Handy auf, vielleicht weil du irgendeine Nachricht bekommen hast oder
ja,
so
schlimm.
Und dann klickst du auf diese App und dann rutsch, ist eine Stunde um, überleg mal, eine Stunde oder zwei für nichts. So, da, und das ist, das finde ich irgendwie, weil das ist wirklich,
Lebenszeitverschwendung.
Das ist wirklich richtige Lebenszeitverschwendung.
Ja. Aber ist das Leben nicht auch da, um es zu verschwenden? Also ich muss sagen, ich bin eigentlich immer
ein
mit
Luxus, ne?
Ja,
wenn man überhaupt die Zeit hat, Leben zu verschwenden.
Das macht mich auch total nervös, dass jetzt diese Psychologin immer zuhört hier.
Ja.
Weil egal, was wir erzählen, dann muss ich mir wieder so ein Zeug anhören, wie psychologisch unauffällig.
Genau, weil du jetzt froh bist, dass dir einmal eine psychologische Unauffälligkeit bescheinigt wurde und du Angst, dass das auffliegt, dass du eben doch nicht so unauffällig
bist. Aber ich weiß gar nicht, was das ist. Ich finde schon, dass das Leben absolut dazu da ist, um es zu verschwenden. Ich weiß gar nicht, wer sich ausgedacht
hat. Modellbau weniger verschwenderisch ist.
Wer sich ausgedacht hat, dass das Leben irgendwie, dass man bis dahin das erreicht haben muss und bis dahin das erreicht haben muss und bis dahin das erreicht haben, das ist doch alles totaler Bullshit.
Ja, aber ich sag dir was. Ne? Aber das Ding ist, ich finde ja auch, ne, man kann es schön verschwenden, zum Beispiel, indem du in Sylt irgendwie in der Bar sitzt.
Es heißt irgendwas auf Sylt.
Oh, jedes Mal, weißt du, das ist dieselbe Leier. Bei mir sagt er das auch jedes Mal.
Weißt du, und du nimmst irgendeinen schönen Drink oder so, weißt du, oder du peilst irgendwie geil irgendwo rum. So,
ja.
Alles mega. Aber dieses vor dem Handy und App-Dings, weißt du, das gibt dir ja nichts.
Ja, es ist das nicht nachhaltig.
Auch,
du hast keine
es gibt
Erinnerungen
auch keine
oder so.
Nachhaltige Freude. Weißt du, es ist ja nicht so, dass du das Handy dann weglegst und du denkst so, oh, geil,
da hatte
geile
ich aber einen schönen
Stimmung.
Moment.
Sondern du fühlst dich ja eher so wie
ausgekotzt.
Aber oft muss ich auch Tränen lachen bei manchen Reels.
Ne, vor allem da bei den Kommentaren drunter.
Vor allem bei den Kommentaren.
Vor allem die Kommentare sind manchmal viel lustiger als die Reels selbst. Apropos lustige Nachrichten. Ich bin diese Woche wieder über viele, viele lustige Schlagzeilen gestolpert.
Oh.
Und wir hatten ja mal die kleine Rubrik, so textet der Autor. Hm. Aber ich glaube, so lustig hätte nicht mal der Autor texten können. Es ist aus einer schweizerischen Zeitung und es geht ums Eishockey. Und ich frage mich die ganze Zeit, ob das Zufall ist, wie der Autor textete. Oder ob er das extra gemacht hat.
Ich glaube, wir werden doch berühmt für unsere abrupten Themenwechsel hier.
Ja, ist doch jetzt egal.
Ist egal.
Also so. Also es geht um die Schweizer Zeitung Blick. Und es geht um ein Eishockeyspiel, um ein sportliches Traumduo. Der eine heißt mit Nachnamen Riesen. Und der andere heißt
Piepmatz.
Wichser.
Wie?
Wichser.
Mit Nachnamen?
Ja. Machen also in Koproduktion ein erfolgreiches Eishockeyspiel. Und der Autor titelt dazu Traumduo Riesen / Wichser geboren. Und da habe ich die ganze Zeit gefragt, hat er einfach, also was glaubst du? Titelt man so aus Versehen? Oder weil man einfach wegen Sportjournalist ist und so seine ganz klaren, ne? So ist ja wie Traumduo Pia Sekade geboren. Oder hat er es extra gemacht, damit das viral geht?
Das ist schwierig. Ich würde sagen, wahrscheinlich hat er das extra gemacht. Aber manchmal weiß man das nicht. Also manchmal sind ja auch Leute irgendwie so, dass sie da doch noch gar nicht so drauf aufmerksam werden.
So.
Ja. Also wie hatte nicht mal Edmund Stoiber, der ehemalige bayerische Ministerpräsident, immer davon geschwärmt, dass seine Katze Muschi heißt? Und hatte das irgendwie auch immer so erzählt. Und dann, ich meine, was machst du da? Da kannst du ja nicht sagen, Herr Stoiber, sind Sie sicher, dass Sie hier von der Muschi vorschwärmen wollen? Weißt du, und der ist, warum? So, ich weiß, meine Katze. Könnte schwierig werden.
Ich habe aber, es gab diese Woche so viele so lustige Nachrichten. Wollt ihr die auch noch hören?
Auf jeden
Gerne.
Fall.
Hatte er Angst? Wollte er nur seine Ruhe? Oder war es etwa der unrühmliche Ausgang einer Mutprobe? Man weiß es nicht. Fakt ist nur, ein Mann ist während eines Streits mit seiner Frau 15 Meter hoch auf einen Baum geklettert. Er kam 2 Stunden lang trotz guten Zuredens der Polizei nicht herunter. Dann besann sich der 47-Jährige in Wörth am Rhein doch eines Besseren. Nach wenigen Metern verließen ihn aber die Kräfte. Er musste per Drehleiter gerettet werden. Der erschöpfte Gatte musste ins Krankenhaus. Seine Frau konnte das alles nicht mit ansehen. Sie hatte den Mann schon früh im Baum sitzen lassen. Zeugen hatten die Rettungskräfte gerufen. Und ganz ähnlich, auch in der Gegend übrigens, Sondereinsatz für die Polizei in Ludwigshafen. Gefragt war die Expertise einer einfühlsamen Beamtin, als ein 34-jähriger Mann in seiner Verzweiflung die Wache aufsuchte. Er gab an, sich nicht mehr mit seiner Lebensgefährtin zu verstehen und die Beziehung beenden zu wollen. Aber wie? In einem Vier-Augen-Gespräch wurde dem Verzweifelten mögliche Auswege dargelegt. Welche Tipps die Beamtin für ihn bereithielt und ob der Gepeinigte diese beherzigte, ist nicht bekannt. Das ist
doch aber sehr nett.
Das aber ist was alles ist denn los nett. Mit ja. unserer Welt?
Aber ich, na ja, gut.
Und war es derselbe Mann, ist die Frage.
Ich sag mal, als du damals vom Apfelbaum gefallen bist und dir den Fuß, den Trümmerbruch zugezogen hast, dann wäre die Feuerwehr mit der Drehleiter die bessere Option gewesen.
Ja, aber mich haben halt zu schnell die Kräfte verlassen.
Diese Geschichte müssen wir auch nochmal ganz, also ich meine, das hat ja niemand mehr auf dem Schirm, was damals los war. Du warst irgendwie auf dem Apfelbaum hast und dann ist die Leiter weg.
Aber die erzählen wir jetzt wirklich das nächste Mal, wir sind ja schon über die Zeit.
Ah, schade.
Sind wir schon. Ja. Wir freuen uns aber auf den nächsten Podcast, wenn wir unseren Sylt-Besuch auswerten können.
Ich bin so gespannt, wie das wird. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht dann auch so eine Schlagzeile gibt, dass Lars sich irgendwo in einem Baum versteckt.
Ich verstecke mich in Dünen.
Ja.
Verwirrter Mann in den Dünen aufgefunden.
Also ich weiß nicht, ich bin gespannt, aber ich glaube, der Cliffhanger ist, mal schauen, ob es in dieser Konstellation überhaupt noch eine weitere Podcast-Ausgabe gibt.
Tja, ach, ne?
Nach diesem Sylt-Urlaub.
Bitte dich.
Die Sarah wird mir erstmal erleben, wie unglamourös man auf Sylt Urlaub machen kann.
Ja, ich bin gespannt.
Meinst du, meine Erwartungen sind zu hoch?
Keine Ahnung, das werden wir erleben.
Ja. Ich finde es übrigens toll, dass wir keine Sommerpause machen mit dem Podcast. Weil ganz viele Podcasts machen Sommerpause, habe ich gesehen. Über Wochen, Wochen, Wochen. Aber wir nicht.
Ja. Ich hätte jetzt gerne von der Psychologin aus Halle gewusst, was mich eigentlich als unverheirateten Mann ohne Kinder davon abhalten sollte, nach Thailand zu gehen.
Ich glaube, aber sie meinte das so, das sind einfach diese Tagträume, die man auch braucht zum glücklich sein und es ist gar nicht, ich glaube, es geht eher darum, dass es gar nicht wichtig ist, ob du das jemals machst oder nicht, sondern dass einfach auch der Tagtraum an sich einen Wert hat.
Ja, das kann natürlich sein.
Das stimmt.
Die soll mal lieber mal sagen, wie man Tagträume zur Wirklichkeit werden lässt.
Da bräuchte sie einen Coach für, glaube ich.
Aber ich sag's nochmal, die guten Rezepte gibt's von den Psychiatern.
Aber eine Pille ist halt auch nicht immer die Lösung.
Aber erstmal schon.
Vor allem keine dauerhafte Lösung, genau. Erstmal
schon.
Ah. Gut,
tschüss. Besser eine gute Pille als ein schlechtes Gespräch.
Ja, ein schönes Schlusswort.
Immer ist was.
Der Podcast.
Mit Sarah von Neuburg,
Andreas Piasek
und Lars Christian Kader.
Ich glaube, das eine ist so erste Hilfe und das andere ist so langfristige Hilfe. Hast du eine Pille für schnell und dann, damit es aber dauerhaft besser wird, dann eher.
Wir werden es
so auf Sylt.
Gottes Willen.
Ich bin gespannt.
Soll ich dir eine Pille mitbringen für die Zeit?
Ich packe mir mal vorsorglich ein bisschen was ein.